Hi, herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek. Björn Springorum ist mein Name. Ich darf mal wieder als Moderator hier heute Abend tätig sein. Und ich finde es wirklich schön. Es hat wunderschönes Sommerwetter draußen. Und ich blicke in sehr viele Gesichter, die mich jetzt gerade auch sehr erwartungsvoll anblicken. Aber man sollte in diese Richtung schauen, nicht zu mir. Eintritt frei bedeutet, klar, Drinks ist das eine, Bücher sind das andere. Wir haben natürlich einen Büchertisch aufgebaut, bei dem man Der verkehrte Himmel auch erstehen kann. Und es sich natürlich auch von Michael Ross signieren lassen kann. Darüber hinaus haben wir mal so ein bisschen einfach auch zusammengestellt, was wir im Comic- und Graphic-Novel-Bereich hier so in der Bibliothek eigentlich alles haben. Kann man alles ausleihen natürlich, ist ein klitzekleiner Ausschnitt nur. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Michael, erstmal ganz kurz, eine Begrüßung ist angebracht. Herzlich willkommen. Es ist immer nicht ohne, wenn es Künstler, Künstlerinnen hier zu uns in die Stadtbibliothek schaffen, weil sie durch den Hauptbahnhof müssen. Und für dich war es auch nicht ganz so einfach heute, oder?
Ich habe irgendwann geflucht. Ich war in irgendeiner Unterführung und war nicht so, wo bin ich? Ich wollte nur die Straße überqueren. Ich habe völlig meine Himmelsrichtung verloren und ich habe dann Leute gefragt, aber die waren auch alle nicht von hier. Und die waren auch so, keine Ahnung. Die waren hier mit ihren Handys so, ich habe keinen Empfang.
Du bist hier, du hast es geschafft.
Ich bin dann ganz zufällig in eine U-Bahn-Station reingegangen, bin dann tatsächlich zufällig auf dem richtigen Gleis gelandet.
Oh, zum Glück. Ja, also. Wenn es Plattform 9¾ gewesen wäre, wärst du jetzt ganz woanders. Wir haben was Schönes vor heute. Die Zeit läuft schon, deswegen müssen wir natürlich schnell zum Wesentlichen kommen. Wir haben was Besonderes vor. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Künstler zu Gast. Ich freue mich sehr. Michael, Der verkehrte Himmel ist wirklich was ganz, ganz Starkes. Das ist man von ihm gewohnt. Er ist mehrfach preisgekrönt. Er hat den Max-und-Moritz-Preis gewonnen, um Gottes Willen. Diesmal hat er eine, ich glaube, über 340 Seiten starke Graphic-Novel-Geschichte, ein Krimi, ein Thriller im Film-Noir-Stil abgeliefert, was man wirklich mit atemloser Spannung eigentlich sich reinziehen kann. Und wir werden auch bei deiner Comic-Lesung heute hören, Comic-Lesung ist ja eh immer was Besonderes, da wird es noch spannender, als ich es jetzt quasi beim Lesen empfunden habe. Dazu aber natürlich mehr gleich. Es spielt in Berlin zwischen den wunderschönen Plattenbauten von Lichtenberg, wo du, glaube ich, ein bisschen auch autobiografische Züge verarbeitet hast, weil du da, glaube ich, mal als Lehrer oder als Aushilfslehrer gearbeitet hast. Dazu wahrscheinlich auch später mehr. Und es ist das relativ düstere und unangenehme Thema Menschenhandel, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber trotzdem schaffst du es, finde ich, der ganzen Geschichte immer wieder auch so eine Wärme, so eine Leichtigkeit und auch so einen Witz mitzugeben, was ich bei so einem Thema wirklich abgefahren finde, dass das klappt. Aber deswegen auch mal die Frage vorab erstmal, wieso dieses ernste Thema?
Warum dieses ernste Thema? Also ich wollte von Anfang an einen Krimi schreiben, also erstmal hallo und wunderschön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, danke, dass Sie alle da sind heute. Und ja, es ging mir darum, einen Krimi zu schreiben und ich bin großer Krimi-Leser, großer Dashiell Hammett-Fan und Raymond Chandler. Und das Einzige, was ich bei Krimis meistens doof finde, ist nicht das Verbrechen, weil die sind immer so spektakulär unrealistisch. Und ich hatte irgendwann die Idee, dass dieser Krimi vielleicht in Lichtenberg spielen könnte, in diesem sehr unaufgeregten eigentlich Wohnviertel Berlins. Das ist wirklich sehr, sehr alltäglich. Und habe dann irgendwann durch die Medien einfach mitbekommen, okay, es gibt in diesem Stadtviertel anscheinend ein Drehkreuz in Deutschland für eine Route des Menschenhandels, noch vor dem Ukraine-Krieg, weil das ging über Russland, Polen, Berlin und UK, sozusagen, das war die Route. Und in Berlin war das eben Lichtenberg, die Station. Und das ist hat für mich irgendwie gar nicht zusammengepasst. Also die alltägliche Normalität dieses Viertels, die völlig also banal und sehr angenehm ist und dazu dieser Hintergrund irgendwie. Und die Idee war das in dem Buch, dass diese beiden Sachen, die für mich eigentlich nicht zusammengehen in der Realität von dem Viertel, zusammenzubringen in der Geschichte.
Wir werden, wie gesagt, gleich reinhören. Dafür noch kurz was Biografisches. Es ist ja nicht dein erstes Graphic Novel. Du hast für Der Umfall, glaube ich, 2020 eben den Max-und-Moritz-Preis bekommen. Du hast mit Der Goldjunge zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven auch eine Graphic Novel gezeichnet und jetzt eben Der verkehrte Himmel. Aber da frage ich mich natürlich auch als Laie, aber wenn man schon den Max-und-Moritz-Preis gewonnen hat, was kann da noch kommen danach?
Das Gute ist ja, dass der Max-Moritz-Preis ein völlig unbedeutender Preis ist. Also das ist so wie irgendwie, du hast bei den Bundesjugendspielen die Teilnehmerurkunde im Spektrum von allen Comicpreisen der Welt. So, es ist so, du hast mitgemacht. gut.
Die Teilnehmer. Die habe ich auch immer geschafft übrigens, die Teilnehmerurkunde. Wenn ich nicht mir einen Attest habe schreiben lassen von meinem Vater, war ich Teilnehmer immer, ja. Okay, gut. Das heißt, es kann noch mehr kommen natürlich. Bevor wir mal reinhören, weil wie gesagt, du hast zwei Passagen mitgebracht.
Also die geben, muss man noch kurz sagen, ja. Bei Max und Moritz, der Preis ist ein Brot. Ja? Also das ist der Preis, sie wird ein Brot. Und da, ich habe den während Corona bekommen, den Preis, und dann gab es das Brot nicht, weil zu, also es war so, okay.
Nicht mal das Brot, wow, okay. Ich habe gelesen über dich, und es ist wahrscheinlich auch kein ungewöhnlicher Werdegang, dass du auch schon als Kind gezeichnet hast, dass du als Kind auch schon viele Comics gelesen hast. Kannst du uns da so eine ganz kurze Zusammenfassung geben, welche gezeichneten Bildchen haben dich denn so als erstes gepackt und mitgenommen? Was war denn so deine erste große Comicliebe?
Meine erste Comicliebe beginnt tatsächlich an einem Ort, der dem hier ähnlich ist, aber halt eine Stadtteilbibliothek von München-Moser, wo ich herkomme. Und die hatten für eine sehr kleine Bibliothek eine sehr gute Comicsammlung, also mit allen franco-belgischen Klassikern, ein paar Mangas schon, so ganz frühe Sachen. Und da sind wir sind drei Geschwister, drei Jungs, und da haben wir immer mit unseren drei Kinderausweisen jeweils jeder 19 Bücher ausleihen können. Und ein Buch, weil meine Mutter darauf bestanden ist, ein Textbuch muss dabei sein. Da sind wir mit diesen riesigen Stofftaschen immer so voll beladen mit 60 Comics nach Hause gegangen. Und das war so eigentlich die Grundlage. So. Und das, da hat sich bei mir einfach da wurden so ein paar Schaltkreise gelegt, die sich dann nicht wieder rückgängig haben machen lassen.
Offensichtlich. Aber auch schon an dem Kommentar der Mutter sieht man ja schon, dass Comics zumindest damals und in gewissen Zügen bis heute bestimmt auch noch nicht ganz ernst genommen wurden. Ich meine, auch Graphic Novels, es kommt jetzt langsam erst, hat man den Eindruck, dass das wirklich als Literatur auch gesehen wird. Wie hast du eben als Zeichner diesen Wandel mitbekommen? Ich meine, der könnte bestimmt noch schneller und kräftiger vonstatten gehen, aber wie hast du das erlebt?
Also mich fragen bei Lesungen jetzt immer weniger Zuschauer die Frage, ja, aber von was leben sie denn?
Okay.
Das wird weniger so irgendwie. Das war am Anfang ganz, bei jedem Publikumsgespräch war die Frage, ja, aber...
Wahrscheinlich werden jetzt
wo kommt denn ihr Geld her?
Mehr und mehr Romanautoren werden das jetzt gefragt wahrscheinlich.
Und es wird so langsam besser, also daran merke ich es.
Du gibst auch Comickurse, habe ich gelesen zumindest. Ich weiß ja auch nicht, ob alles stimmt, was in diesem Internet steht, aber...
Es stimmt.
Ist dir das einfach nur ein persönliches Anliegen oder wie vermittelt man sowas auch? Ne? Also kannst du das vielleicht kurz umreißen?
Also ich arbeite einfach super gern mit Kindern und Jugendlichen zusammen und das ist auch ein ganz guter Ausgleich zum Comiczeichen, was eine sehr solitäre Aufgabe ist. Ja. Und da so ist auch dieses Buch entstanden. Also das hat 2015 angefangen mit einer Willkommensklasse in Lichtenberg, wo wir zusammen mit einer Comiczeichnerin, einer Kollegin von mir und Freundin, haben wir angefangen, junge Geflüchteten einmal die Woche diesen Comickurs anzubieten. Und der ist ganz gut angenommen worden. Und das ist dann irgendwann ausgelaufen, weil die alle an normale Schulen weitergingen. Und dann sind wir auch an normale Schulen weitergegangen, weil wir dann so von Lehrern angesprochen wurden, hey, wollt ihr es nicht an unserer Schule machen? Und irgendwie daraus wurden irgendwie 7 Jahre Unterrichten in Lichtenberg. Und irgendwie das ist eigentlich so das Grundmaterial dieser Geschichte.
Das heißt, parallel dazu ist quasi der Plot entstanden, sind erste Ideen entstanden, Skizzen und so weiter.
Genau.
Okay. Über den genauen Entstehungsprozess würde ich gerne nachher noch mit dir sprechen. Dann Michael, bitte.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Wohlverdienter Schluck Wasser, Michael, vielen Dank. Das Schönste, fast nicht das Schönste, aber besonders schön finde ich auch Soundwords, immer wenn man die vorliest, die sind bei dir eh besonders schön, von der Formulierung sehr treffend, also da habe ich mich schon sehr drauf gefreut und wurde nicht enttäuscht. Reden wir mal über dieses Werk und ich würde gerne mit den Charakteren anfangen, denn wir haben einige jetzt schon kennengelernt. Dennis finde ich ja persönlich fast am besten, ne? Metal-Fan irgendwie mit seinen ganzen T-Shirts, alles sehr originalgetreu von den Logos auch, aber auch sonst hast du da ein sehr schönes Ensemble, einen sehr schönen Cast, aber auch diese Charaktere sind wieder, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass das ganze Werk, das auch so von einer liebevollen, warmen Art eigentlich getragen wird und bei den Charakteren ist es genauso, die wirken schon sehr, sehr plastisch, auch jetzt die Dame im Garten gerade, die ältere Schauspielerin, da steckt sehr viel Liebe und sehr viel Empathie auch drin. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, wie zeichnest du deine Charaktere? Also auch im Sinne, wie erschaffst du sie? Wie viel von verschiedenen Menschen kommt da rein? Wie viel von dir selbst? Was würdest du sagen?
Ja, also ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es ist genau das. Es ist ein Teil, es kommt durch die Zeichnung. Das ist tatsächlich was relativ Magisches, dass aus diesen relativ schemenhaften Figuren irgendwann Charaktere werden. Ein anderer Teil bei der Geschichte war natürlich die Lichtenberger Schülerschaft, die unwissentlich in dieses Buch eingeflossen sind. Aber selber schuld, wenn man Comiczeichner unterbezahlt anstellt. Natürlich alles fiktionalisiert, also niemand ist wiedererkennbar und es ist alles abstrahiert, die Namen sind geändert. Und es ist auch wirklich eine Fiktion, also die Schüler sind eine Grundlage, einfach ein paar Sätze haben sie in ein Buch geschafft, irgendwie einfach so Eigenarten von Schülern, dass sie merken, okay, das ist jemand mit einem starken Willen zum Beispiel oder das ist jemand, der lässt sich leicht beeinflussen oder jemand, der ganz... so ganz glasklar ist in deiner Klasse. So, also das hat irgendwie einen großen Einfluss drauf gehabt.
Nur um da kurz einzuhaken, gerade Sätze, gerade Jugendsprache finde ich ja furchtbar schwer, wenn man als Künstler in unserem Alter versucht, so zu klingen wie ein Jugendlicher das tut. Das kann ja eigentlich nur schiefgehen. Bei dir aber irgendwie nicht. Hast du da ein Beispiel für ein paar Sätze, die es eben wirklich direkt so 1:1 ins Buch geschafft haben? Oder?
Ich fand, also das hat mich an meine Schulzeit so erinnert, weil es mich ein Schüler gefragt hat, Herr Ross, darf ich einfach aus dem Fenster schauen? Oh. Also ja, okay. Und so Kleinigkeiten, irgendwie so Details, ja. Irgendwie, die dann doch viel über die Person aussagen. Und Jugendsprache haben wir nachgefragt. Also gab es ein paar Anrufe.
Okay, ich verstehe. Jetzt begegnet uns ja, wir begegnen einer wirtdeutschen Gemeinschaft, einer wirtdeutschen Familie auch in diesem Buch, also quasi Vietnamesen mit deutschen Wurzeln oder Vietnamesen, die in Deutschland leben. Warum hast du dir ausgerechnet dieses Milieu ausgesucht? Gibt es besonders viel davon in Lichtenberg? Denn ich muss fragen, ich wüsste es nicht.
Genau, Lichtenberg hat für Deutschland sozusagen die größte wirtdeutsche Bevölkerungsgruppe. Und es hat historische Gründe, die meisten von denen sind als Vertragsarbeiter vor der Wende in die DDR gekommen, weil Arbeitskräfte gesucht wurden und das ein ziemlich guter Deal war für beide sozusagen Systeme, für beide Regime. Und das hat dann sehr schlagartig eine sehr andere Wendung genommen mit der Wende. Dann ist es nämlich so, dann waren die plötzlich so völlig so, ihr sollt jetzt von hier verschwinden, wir zahlen euch sogar Geld, ihr das Land verlasst. Also dieser Rassismus ist sofort nach der Wende durchgeschwappt. Und viele sind eben in Lichtenberg geblieben, wo eben auch viele dieser Wohnheime waren. Weil dieses Vertragsarbeitertum war sehr reglementiert von der DDR. Also du konntest nur in Wohnheimen, Männer und Frauen getrennt. Also es war wirklich nur so, wir wollen nicht, dass ihr bleibt, wir machen das temporär und am besten habt ihr überhaupt keinen Kontakt und geht nur in die Arbeit. Und was daraus geblieben ist, ist eben diese Community in Lichtenberg. Und Tam und Dennis sind eben Kinder von Vertragsarbeitern und Lichtenberger.
Die Erfahrungen, die man quasi durch deren Augen miterleben kann, sind ja schon, ne, viel Arbeit, wenig Geld. Ich weiß, dass du immer sehr gründlich recherchierst für deine Bücher. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Welche Geschichten erzählt eben diese Community? Wie geht es denen hier und heute in Lichtenberg?
Ja, das war ein Teil der Recherche, irgendwie rauszufinden, was ist das Spezifische der Erfahrung ein Wirtdeutscher zu sein. Und als Kartoffel kann ich da irgendwie nur so nachfragen und mich versuchen reinzufühlen. Aber ein Stück weit glaube ich, kann man das nicht ganz nachvollziehen. Aber man kann eben nachfragen und Sachen rausfinden und so bin ich vorgegangen und habe ganz viele Leute versucht zu interviewen und es wurde mir sehr geduldig zugehört und sehr geduldig meine ganzen Detailfragen beantwortet. Wie zum Beispiel, in vietnamesischen Haushalten gibt es einen Familienschrein, also weil sie haben eine sehr starke Ahnenkultur und da gibt es einen Ort in der Wohnung, wo die gewertschätzt worden werden und das ist sozusagen Teil des Alltags einfach. Und das ist natürlich, was einem als Kartoffel völlig fremd ist, dass es so einen Ort gibt. Und da muss man dann alles nachfragen, ja, was ist das und was ist das und wie funktioniert das? Da waren diese Interviews sehr, sehr hilfreich.
Kannst du ganz grob sagen, wie viel das bei dir ausmacht, Recherche und dann die tatsächliche Arbeit am Buch? Ich meine, so 340 Seiten zeichnen sich auch nicht über Nacht, das ist mir schon klar, aber mir scheint, dass du wirklich extrem viel Zeit in Recherche auch steckst.
Ja, also das Buch hat jetzt von der ersten Idee bis zum Release so 3,5 Jahre gedauert und da fängt dann, das geht so fließend übereinander. Also ich fange dann schon an zu zeichnen von Sachen, wo ich schon weiß, dass die funktionieren und dass das irgendwie schon Hand und Fuß hat. Und währenddessen bin ich immer noch mit der Recherche beschäftigt. Also es ist so ein relativ unkoordinierter, chaotischer Sudoku-Effekt irgendwie. Man so, naja, das hier fehlt noch, das fehlt noch. Und es geht so ineinander über. Und dann natürlich später wird es immer weniger Recherche und immer mehr Umsetzung.
Zeichnest du chronologisch mehr oder weniger? Oder fängst du auf Seite 200 an, springst auf Seite 20, um dann den Anfang zu schreiben?
Nee, weil man wird ja während jedem Buch ein bisschen besser mit dem Zeichnen. Und dann ist die einzige Hoffnung, dass man, wenn man chronologisch arbeitet, dass die Leser das nicht sehen, weil die das Buch auch chronologisch lesen.
Sehr kurz und sehr
also niemals Antwort. Seite 200 und dann wieder zurück auf Seite 10 oder sowas blättern. Verboten.
Ich habe ein weiteres schönes Detail über dich auch herausgefunden. Du hast, bevor du als Comic-Künstler gearbeitet hast, als Theaterschneider gearbeitet in verschiedenen Opernhäusern.
Du sagst das so, als wäre das irgendwie so ein...
Ich finde das total spannend. Nein, das kam vielleicht ein bisschen komisch raus. Also, es ist ein tolles Handwerk. Ich finde es extrem spannend. Und ich habe mich nur gerade gefragt, was konntest du vielleicht für deine Arbeit als visueller Künstler, als Zeichner, als Illustrator da mitnehmen? Denn auch ein Schneider hat ja mit zu tun, es geht um Farben, es geht um Handwerk, wie du sagst, ne? Es geht um Kombinationen, es geht um künstlerisches Vorstellungsvermögen. Was denkst du, hast du aus dieser Zeit mitnehmen können?
Ich glaube, es sind tatsächlich ganz getrennte, also... Hat wirklich, also was es für meine Comics gebracht hat, ist, dass es mich finanziert hat.
Ja, okay.
So, ich konnte irgendwie 10 Jahre meine Comics finanzieren durch dieses Handwerk. Das war ganz großartig. Ansonsten glaube ich nur so ein bisschen das Sitzfleisch. Also beim Schneider muss man auch sehr viel Geduld haben und sehr viel dranbleiben. Und es ist ein eher, sagen wir mal, langatmiger Prozess. Und beim Comiczeichnen ist es ganz dienlich, wenn man das irgendwie... da ein bisschen sitzen bleiben kann.
Das glaube ich gern. Ja, du hast ja auch schon gesagt, das ist eine solitäre Arbeit. Wie ist denn aus diesem Hobby dann aber tatsächlich ein Beruf geworden? War das ein schleichender Prozess? Hast du irgendwann gesagt, hey, nee, ich brauche wirklich mehr Zeit für meine Geschichten, für meine Graphic Novels, für meine Comics? Wie hast du das erlebt?
Also ich habe nochmal ein Jahr lang in Brüssel studiert und da wirklich so auch in einem Fachbereich Comic, also Bande dessinée, den es da gibt in Brüssel, wirklich nochmal so eine fachspezifische Ausbildung erhalten, ein Jahr lang als Erasmus-Student. Und daraus ist eigentlich schon das erste Buch entstanden, weil ich dort Nicolas Wouters kennengelernt habe, der das Szenario geschrieben hat. Und das hat gleich ein Verlag in Frankreich dann veröffentlicht. Und seitdem arbeite ich daran, an diesen Büchern. Und jetzt so in den letzten Jahren passiert es eben, dass es irgendwie jetzt auch mehr Fördergelder fürs Comic gibt, für das Medium. Und irgendwie ist finanziell irgendwie... plötzlich anfängt, mehr Sinn zu machen.
Sehr, sehr schön. Es gibt ja grundsätzlich eigentlich zwei Herangehensweisen. Entweder kann man es zeichnen und jemand anderes textet es oder man macht beides. Du machst beides, du textest und zeichnest. Ist das dir aus irgendeinem besonderen Grund wichtig oder hast du nur noch nicht den geeigneten Texter, die geeignete Texterin gefunden?
Also ich habe 2 Bücher mit Nicolas Wouters gemacht, Totem und Lauter Leben. Und habe da ganz viel gelernt, der hat mir ganz viel gezeigt, wie man schreibt und so. Und dann kam aber durch diesen Prozess auch irgendwann Lust, so, okay, wenn das Nico kann, dann kann ich das eigentlich auch. Und habe dann ich mich mit eben der Umfrage gesagt, so, ich traue mich das jetzt mal. Und habe dann gemerkt, dass das total Spaß macht und Freude macht. Und das ist komisch, dass die Leute auch Bücher kaufen und es anscheinend nicht furchtbar ist, das Ergebnis.
Und, das hast du für dich mittlerweile schon gemerkt, dass es nicht furchtbar ist, Donnerwetter.
Solange die Leute die Bücher kaufen, mache ich weiter.
Und wie gesagt, Soundwords machst du auch wunderbar. Nicht nur, natürlich, aber ich möchte auch gar nicht spoilern. Wir möchten natürlich auch nochmal reinhören gleich. Das Ende ist, wie gesagt, ich verrate es nicht, aber es ist kein wirkliches Happy End. Das habe ich jetzt auch schon in einigen Interviews gelesen mit dir und manche Themen verdienen wahrscheinlich auch einfach kein Happy End oder können kein Happy End haben. Aber du hättest es ja in der Hand gehabt. Warum hat die Geschichte dann trotzdem jetzt nicht so einen richtigen, kitschigen Ausgang?
Das Thema Menschenhandel ist einfach so düster. Und wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest und von Leuten liest, die das durchlebt haben, ist das ja wirklich die Hölle. Und da hätte das Happy End irgendwie einfach nicht gepasst, thematisch. Dann wäre es irgendwie, glaube ich, so Recherche nicht ordentlich gemacht.
Dann noch eine Nachfrage.
Und das ist das Light End. Also wir haben uns nicht für das düsterste Ende entschieden. Oha. Also es ist so, nicht, dass ihr denkt, es ist so ein furchtbares Ende. Es ist nicht das furchtbare Ende.
Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Wenn man sich in so einem Bereich bewegt und in solchen Gefilden recherchiert, das kommt mir jetzt gerade noch als kleine Zusatzfrage und dann hören wir auch wirklich wieder rein. Das ist ja schon hartes Brot. Was macht das mit einem, wenn man sich eben dann doch so tief in so einen düsteren, grausamen Bereich begibt?
Also ich weiß noch, dass ich in der ersten Recherchephase habe ich einen Podcast gehört von einer Frau, die in den USA, die über 15 Jahre lang in so einem Prostitutions-Kidnap-Verhältnis war und nach 15 Jahren die Flucht geschafft hat. Und ich habe irgendwie 3 Anläufe gebraucht, bis ich das zu Ende hören könnte und habe dann gesagt, wer bist du eigentlich, dass du dir anmaßt, das in deiner Geschichte zu erzählen. Das ist Stoff für eine dokumentarische Sache und für Leute, die ganz anders journalistisch arbeiten und nicht für dich Hanswurst mit deinen Comic-Geschichten. So, hör auf damit. Und das war aber dann nochmal ein Punkt, irgendwie dann sagen, ja, ich höre mir auch nochmal mehr an und gehe nochmal wirklich in diesen ganz düsteren Ort und guck, ja, vielleicht kann man es trotzdem was erzählen, weil wenn man nichts darüber erzählt, dann ist dem Thema auch nicht geholfen. Also das war so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, entweder du lässt das Projekt jetzt sein oder du gehst nochmal in die Tiefe.
Oder du kniest dich so richtig rein, ganz oder gar nicht, dann einfach. Genau. Okay. Bin sehr froh, dass du es gemacht hast, auch wenn es bisweilen eben wirklich schwer zu ertragen ist, aber auf eine wichtige Art und Weise. Deswegen, ja, ohne jetzt noch viel drum herum zu reden, wollen wir nochmal reinhören, bevor du dann loslegst gleich. Noch einmal der kurze Hinweis auf den Büchertisch bei dem netten Herrn da hinten, der das Buch, glaube ich, auch in der Hand hat gerade schon und selbst schon ganz verzückt ist davon.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Wir waren zu schnell, wir haben noch Zeit für eine Frage.
Das war doch aber Wahnsinn einfach. Vielen, vielen Dank. Toll, das ist das zweite Mal, dass du es gemacht hast heute, aber da musst du es aber sehr, sehr oft geübt haben eigentlich, oder?
Nee.
Ehrlich, nie? Dann machst du das mit den Stimmen wirklich, wirklich toll, wirklich großartig. Falls es jetzt eine Frage gibt, können wir gerne auch 1-2 Fragen jetzt einstreuen. Ansonsten würden wir vielleicht noch mal ganz kurz plaudern und dann in den gemütlichen Part übergehen. Aber ja, bitte.
Zeichnen Sie noch klassisch auf Papier oder ist es auch schon mit dem Graphic-Tablet?
Ob ich klassisch oder auf Papier oder auf dem Graphic-Tablet arbeite, ich arbeite ganz klassisch auf Papier immer noch. Bleistiftskizze und Tusche für dieses Buch. Und dann gibt es diesen Rastereffekt, der ist aber digital gemacht. Das ist ja so eine Technik, die aus dem Manga kommt. Also das ist so. Bleistiftskizze, dann geht es zum Lichttisch, dann geht es mit der Tuschezeichnung drüber, wird das eingescannt und dann gibt es noch so eine digitale Nachbearbeitung und die Typo kommt auch digital dazu. Was für Papier nehmen Sie da oder was für ein Format? Ich arbeite inzwischen vom Format auf A4, weil es ein bisschen schneller geht. Was für eine Frage. Ich bin kurz vor 40. Da wurde auch schon digital gearbeitet. Das ist wirklich eine Geschmackssache. Und auch eine leicht finanzielle Sache. Ich meine, der Nachteil ist am digitalen Arbeiten, du hast kein Original und du kannst es auch nicht verkaufen. Und es gibt zwar es ist ein sehr kleiner Markt für Comic- und Originalseiten, aber es gibt ihn. Und du kannst natürlich dann auch Sachen ausstellen und es gibt sowas zum Anfassen. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt mit dieser ganzen AI-Entwicklung, dass das Original eigentlich auch wieder an Bedeutung gewinnt dadurch, dass du eben weißt, okay, das ist von einem Menschen gemacht, weil es einfach sichtbar auf Papier mit den ganzen Macken ist, so. Und das hat irgendwie einen Reiz und das ist aber alles nur so Erklärung. Ich arbeite einfach super gerne auf Papier mit Tusche, das macht einfach total Spaß. So. Und Tablet macht es mir einfach weniger Spaß.
Bekommt man denn ein Original von dir, wenn man das möchte und sich geduldet und lieb fragt?
Ja, natürlich.
Okay, gut. Das ist auch mal eine gute Zusatzinfo noch. Was, eine kurze Frage von mir noch. Was geschieht mit dir, wenn du zeichnest? Bist du so weit weg von allem? Bist du ganz tief drin? Hörst du Musik dabei? Wie muss ich mich dir vorstellen, so als alleine an deinem Zeichenpult?
Das ist ganz schlimm. Weil tatsächlich ist es so, dass man total, wie man im Bayerischen sagt, du wirst total deppert. Also der Prozess vom Reinzeichnen dauert ungefähr so ein Dreivierteljahr und da sitzt du 9 Stunden am Tag vor dieser Seite und du baust wirklich ab. Also du musst am Abend wirklich dein Gehirn wieder hochfahren, damit du wieder so eine Kommunikation kommst und so, okay, wie, kurz mal vom Mond wieder landen. Und ich bin jetzt sehr froh, dass diese Phase wieder abgeschlossen ist und ich wieder ein bisschen so andere Sachen machen kann.
Du bist aber auch schon dann am nächsten dran, höre ich da raus gerade?
Nein.
Okay.
Das hat noch Zeit.
Okay. Jetzt gibt es erstmal ein paar Lesungen, ein paar Veranstaltungen.
Ja, und dafür wieder zu Kräften kommen. Also diese 340 Seiten, das war schon jetzt auch das war mal so ein Testen, ob das überhaupt geht.
War schon anstrengend, oder?
Ja, das ist so ein Format, was aus dem Manga kommt und die haben ein ganz anderes System. Die machen ja so eine zweiwöchentliche Abgabe mit irgendwie 15 Seiten, was ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss dafür Japaner sein oder angekettet oder sowas. Aber sie haben eben diese Möglichkeit, eben was länger zu erzählen. Und das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das hinhaut, ob das machbar ist. Und ja, es geht irgendwie, aber es ist nicht schön.
Das Ergebnis dafür umso mehr. Michael Ross, nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass Sie und ihr alle erschienen seid heute an so einem wunderschönen Sommerabend. Büchertisch nicht vergessen, Drinks gibt es auch noch. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, danke schön.